Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Die Deutsche Welle ist Deutschlands internationale Informationsanbieterin. So stellt sich Deutschlands Auslandssender selbst auf seiner Webseite vor. Als unabhängiges Medienunternehmen informiere man Menschen weltweit, damit sie sich frei entscheiden können. In Belarus ist das nun allerdings nicht mehr möglich wie bisher. Warum? Ein Thema bei uns heute. Außerdem schauen wir uns eine wissenschaftliche Untersuchung genauer an, in der es heißt, wo es keine Lokalzeitung mehr gibt, wählen Menschen tendenziell mehr AfD. Vorher aber ein Blick in die oberbayerische Gemeinde Unterföhring, wo, auch fast ein Jahr nach seinem Tod, heute der Name Silvio Berlusconi allgegenwärtig war. Silvio Berlusconi, den meisten war und ist er wohl bekannt als Politiker, als immer wieder und langjähriger Ministerpräsident Italiens. Der aber genau das auch und vielleicht sogar vor allem deshalb erreicht hat, weil er ein erfolgreicher Mediengeschäftsmann war. Sein Unternehmen, das heißt inzwischen Media for Europe, kurz MFE. Und dieses Erbe setzt fort an der Spitze sein Sohn Pier Silvio Berlusconi. Dessen Ziel ist es, aus MFE einen europaweiten TV-Anbieter zu machen. Und ein wichtiger Bestandteil hierfür ist bereits und soll noch mehr sein, ProSieben Sat.1. Und hier war und ist heute Showdown-Zeit, wie Beobachter schreiben. Oder könnte man es auch Duell um die ProSieben Sat.1-Welt nennen? Michael Watzke, Sie beobachten für uns die heutige Hauptversammlung und deuteten im Vorgespräch an, dass es, sagen wir einmal, lebendig zugegangen ist bisher. Was ist da los in Unterföhring?
Also ich habe lange keine so lebendige Hauptversammlung mehr mitverfolgt und ich mache viel Wirtschaftsberichterstattung. Wenn ich ProSieben Sat.1-Gucker wäre und mir die Shows dort ansehe, dann würde ich sagen, diese Hauptversammlung ist eine Mischung aus Wer stiehlt mir die Show, Schlag den Star und Forsthaus Rampensau, eine Show, die der ProSieben-Vorstand Bert Habetz heute besonders lobte, weil sie erfolgreich sei. Also hier krabbeln sich und streiten miteinander die einzelnen Anteilseigner und sie werden dabei auch persönlich und sie tragen diese Streiterei nicht nur in der Hauptversammlung, sondern auch in der Öffentlichkeit aus. Das sind keine guten Voraussetzungen. Momentan läuft diese Hauptversammlung noch. Eine Abstimmung, die vieles entscheiden wird, ist bis jetzt noch nicht passiert, auch deshalb, weil alle sich gegenseitig mit Fragen überhäufen.
Bevor wir zu dieser Rampenschau, bevor wir zum Aktuellen zurückkehren, bringen Sie uns doch noch kurz auf Stand. Was ist die Vorgeschichte der heutigen Versammlung?
ProSieben Sat.1 ist einer der größten Medienkonzerne in Europa, ist aber im Umbruch natürlich wie alle Fernsehsender. Vor einigen Jahren ist die Mediaset, so hieß sie damals, die Mediengruppe von Silvio Berlusconi, als der noch lebte, eingestiegen, hat dann langsam ihren Anteil erhöht, ist jetzt der Hauptanteilseigner. Mittlerweile heißen sie Media for Europe. Jetzt wollen sie noch mehr Anteile. Sie wollen der Hauptaktionär werden, damit sie stärker bestimmen können. Und dafür wäre es für die MFE, die Media for Europe, wichtig, wenn sie dann den Kaufpreis für die restlichen Aktien bezahlen müssen, dass ein Teil des ProSieben Sat.1-Geschäftes abgespalten wäre. Etwa das Nicht-Kerngeschäft, also Randgeschäft wie die Partnerbörse Parship beispielsweise. Das will der aktuelle Vorstand von ProSieben und auch der Aufsichtsrat, aber nicht. Das ist die Vorgeschichte und darüber wird heute entschieden.
Knapp 30% Aktienanteil besitzt die MFE im Augenblick. Kann sie sich damit überhaupt mit ihrem Abspaltungsplan durchsetzen?
Alleine kann sie es nicht. Die letzte Meldung in dieser Hauptversammlung war, dass etwa knapp 50% der Aktionäre von ProSieben bei dieser Hauptversammlung anwesend sind oder vertreten sind. 30% reichen nicht, wenn man 75% braucht, um einen solchen Antrag durchzusetzen. Aber es gibt einen zweiten Anteilseigner, den zweitgrößten, nämlich die Medienholding PPF aus Tschechien. Da steckt die Milliardärin Renata Kellnerova dahinter. Die haben 11,6%. Und wenn die mit der MFE zusammen stimmen, dann könnten sie sich durchsetzen. Wie die PPF sich aber positioniert, das hat eine Vertreterin heute in der Hauptversammlung noch nicht durchblicken lassen. Also das wird spannend. Es kann in den nächsten 10, 15 Minuten soweit sein, aber aktuell ist diese Abstimmung noch nicht gelaufen.
Der ProSieben Sat.1-Vorstand hat heute erklärt, zwei ehemalige Manager hätten Unregelmäßigkeiten vertuscht und dem Unternehmen damit schwer geschadet. Was steckt dahinter?
Da kommt eben noch mal was hinzu, das diese Hauptversammlung noch wilder macht. Es ist quasi wie eine Soap-Opera auf ProSieben. Tatsächlich ist ein Teil, eine Tochter von ProSieben, ist eine Adventure-Firma, nämlich die Jochen Schweizer My Days Adventure GmbH. Und die hat Gutscheine angeboten für Menschen, die was Wildes erleben wollen. Und dabei hatte sie aber nicht die erforderliche Genehmigung. Sie hätte das sogar bei der BaFin anmelden müssen, ist nicht geschehen. Und ehemalige Manager haben wohl einer internen Untersuchung zufolge, die heute präsentiert wurde, das versucht zu vertuschen. Jedenfalls behauptet das diese Untersuchung. Wer daran schuld war? ProSieben sagt, zwei ehemalige Manager. Sie wollen den Namen nicht nennen. Man kann natürlich jetzt sehen, wer hat in den letzten Monaten, Jahren ProSieben den Vorstand verlassen. Das war der CFO Rainer Beaujean, das war der Financial Officer Ralf Gierig und die Personalvorständin Christine Schäffler. Wer dahinter stecken soll, ist unklar, aber ProSieben will sich von diesen Vorständen, die dem Unternehmen geschadet haben sollen, möglicherweise Geld zurückholen.
Spannend. Zum Schluss, Herr Watzke, noch Ihre Einschätzung. Was bedeutet es für eine Sendergruppe, wenn sie sich intern so zerlegt, wie ProSiebenSat.1 das gerade tut? So klingt das ja.
Absolut. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer, denn ProSiebenSat.1, wie alle Fernsehsender, wie alle Medienunternehmen, ist in schwerem Fahrwasser. Der Medienmarkt verändert sich gewaltig. Das sind große Herausforderungen, wie sich ProSiebenSat.1 da aufstellt, wie es ein Streaming-Portal an den Markt bringt und am Leben hält. All diese Fragen müssten geklärt werden, aber dafür ist nicht die Zeit bei ProSieben. Kommt hinzu, dass es die Mitarbeiter belastet. Etwa 7000 Mitarbeiter, 500 mussten im letzten Jahr gehen. Die Stimmung bei ProSieben ist, so hört man, nicht besonders gut. Und wenn dann so eine Hauptversammlung wie heute dazu kommt, wo sich die Oberen quasi selbst zerlegen und ihre Schlacht auch in die Öffentlichkeit tragen, dann ist das für ein Medienunternehmen belastend. Man muss sich tatsächlich Sorgen machen, auch wenn man das Programm von ProSiebenSat.1 vielleicht nicht mag. Aber es ist ein wichtiger Sender in Deutschland und dessen Zukunft ist sehr ungewiss. Egal, wie das heute ausgeht, wie diese Abstimmung am Ende ausgeht, ProSiebenSat.1 wird sich in den nächsten Monaten und Jahren schwer tun.
Keine gute Stimmung und einiges los in Unterföhring übernimmt das italienische Medienunternehmen MFE, Deutschlands zweitgrößte private TV-Sendergruppe. ProSiebenSat.1, das entscheidet sich bald, beobachtet hat das für uns und beobachtet es noch immer. Michael Watzke, unser Bayern-Korrespondent. Politik versus Social Media. Die Geschichte geht weiter. Nachdem der US-Kongress zuletzt TikTok den Kampf angesagt hat, folgt heute Mittag diese Meldung aus Brüssel. Wenig überraschend, weil mit Vorgeschichte wegen der Verbreitung von Falschinformationen zur Europawahl, unter anderem aus Russland, hat die EU-Kommission nun ein Verfahren gegen Facebook-Mutterkonzern Meta eingeleitet. Katrin Schmidt mit Einzelheiten.
Die EU-Kommission wirft dem Meta-Konzern vor, demokratische Wahlprozesse nicht in dem Maße zu schützen, wie es die europäischen Regeln verlangen. Konkret geht es um mögliche Versäumnisse oder Missstände auf den Plattformen Facebook und Instagram. Die beiden haben derzeit in der EU über 250 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer. Vor allem bezahlte Anzeigen auf den Plattformen seien ein Einfallstor für politische Einflussnahme. Denn diese Anzeigen werden laut EU-Kommission nicht ausreichend kontrolliert und moderiert. Entsprechende Untersuchungen hätten vor allem russische Desinformationskampagnen entdeckt. In Bezug auf normale bzw. nicht bezahlte Inhalte würden Facebook und Insta politische Postings eher reduzieren. Allerdings ohne Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer, nach welchen Kriterien es politische Inhalte noch in den Feed schaffen, also ausgespielt werden oder nicht. Dazu wirft die EU-Kommission dem Meta-Konzern vor, dass es auf seinen beiden wichtigsten Social-Media-Angeboten weiterhin nicht ausreichend einfach zugängliche Möglichkeiten gibt, über die User illegale, schädliche Inhalte melden können. Gerade mit Blick auf die in rund 40 Tagen anstehende Europawahl kritisiert die EU, dass der Zugang zu Instrumenten auf Facebook, wie etwa Crowdtangle, stark eingeschränkt wurde. Diese Tools ermöglichen zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Journalisten, in Echtzeit digitale Bewegungen rund um Wahlprozesse zu beobachten. Hierbei ist der Meta-Konzern nun aufgerufen, innerhalb von 5 Tagen zu erklären, wie dies wieder möglich sein soll. Aber auch in Bezug auf alle anderen Vorwürfe erwartet Brüssel eine schnelle Reaktion von Facebook.
Gut 2 Jahre ist es inzwischen her, da hat die russische Regierung die deutsche Welle als ausländischen Agenten eingestuft. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine war das und dem EU-Verbot russischer Staatsmedien daraufhin. Seitdem sendet der deutsche Auslandssender aus dem Exil in Lettlands Hauptstadt Riga. Das nur als kurze Vorgeschichte für das Thema, auf das wir nun schauen. Auch die deutsche Welle, aber die deutsche Welle in Belarus. Denn hier hat sich Machthaber Alexander Lukaschenko erneut entschieden, dem Vorbild Russlands zu folgen. Lukaschenko hat die deutsche Welle ebenfalls als gefährlich eingestuft, genauer als extremistische Organisation. Was das grundsätzlich in Belarus bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler gesprochen.
Das ist sozusagen nochmal strafverschärfend, denn es gibt 2 Einstufungen. Es gibt die sogenannten extremistischen Materialien und die extremistischen Organisationen. Und das ist eine Entscheidung, die vom Innenministerium oder von dem Geheimdienst KGB, so heißt er immer noch in Belarus, getroffen wird. Diese Liste, wer darauf steht, kann man jeweils auf der Webseite des Innenministeriums einsehen. Und seit gestern steht eben da auch die Deutsche Welle als extremistische Organisation. Und der Unterschied ist, dass es auf der einen Seite bei dem Material um verbotene Webseiten zum Beispiel geht oder um Gruppen in sozialen Netzwerken oder Bücher oder Fotos. Also da geht es darum, dass die Herstellung und Veröffentlichung und Lagerung von solchen Materialien strafbar sein kann. Und das wird dann zum Beispiel mit Geldstrafen, mit gemeinnütziger Arbeit oder Verwaltungsarrest bestraft. Und das ist sozusagen die erste Stufe und die etwas weniger gefährliche für die jeweiligen Organisationen. In Belarus sind ungefähr 150 sogenannte extremistische Organisationen gelistet worden. Und die werden dann jeweils aufgelöst, die Aktivitäten werden verboten, die Symbole werden verboten und wer mit solchen Organisationen zusammenarbeitet, der riskiert eben selbst eine Freiheitsstrafe.
Wir sprechen jetzt über die Deutsche Welle. Wie konkret wird das Verbot bei ihr begründet und kann man das Programm überhaupt noch sehen jetzt?
Ja, also die Deutsche Welle, die ist gestern eben auf dieser Liste aufgetaucht und ihr werden extremistische Aktivitäten vorgeworfen. Also sie soll zum Beispiel Angriffe auf die Souveränität und die öffentliche Sicherheit der Republik Belarus begangen haben. Sie soll Beamte diskreditiert und beleidigt haben. Und jetzt sind die Inhalte der Deutschen Welle auf allen Plattformen verboten, also Webseiten, YouTube-Kanal, Telegram-Kanal. Und auch da gilt es eben, jede Zusammenarbeit wird als Straftat gewertet. Und das, was die Deutsche Welle jetzt aber in ihrer ersten Reaktion gesagt hat, war in Person von Peter Limburg, dem Deutsche Welle-Intendanten, dass man versucht, weiter über YouTube und Telegram-Kanäle abrufbar zu sein oder diese Angebote in russischer Sprache auch auf Facebook, Instagram oder X erreichbar sein sollen. Und er versteht das eigentlich eher als einen Aufruf, noch mehr und härter dafür zu arbeiten, dass eben tatsächlich alle Menschen Zugang zu den Inhalten und zu freien Informationen haben.
Sie deuteten eben ja schon an, wie viele Organisationen und Inhalte in Belarus als extremistisch eingestuft werden. Kann man dennoch sagen, ausländische Medien wie die Deutsche Welle stehen besonders im Fokus aktuell?
Naja, sie stehen auf jeden Fall im Fokus, wenn man zum Beispiel sich Belsat anschaut. Das ist das polnische Fernsehen für Belarus, also eben auch so ein Auslandsfernsehen. Das hat jetzt erlebt, dass eine Satiresendung in der Region Witebsk auch auf dieser Liste ist, nicht mehr bei Facebook und so weiter erreichbar ist. Und das wundert einen so ein bisschen, denn eigentlich ist Belsat schon seit 2020 als sogenanntes extremistisches Material, also in dieser schwächeren Stufe eingestuft worden. Und seit 2021 werden die Mitarbeiter und sogar die Abonnenten als extremistische Gruppe angesehen. Das heißt also, wenn man einen solchen Mitarbeiter oder einen Abonnenten bekommen würde von Seiten der Sicherheitsorgane in Belarus, dann könnte denen nach einem Gerichtsverfahren bis zu 7 Jahren Haft in einer Strafkolonie drohen. Das heißt also, da ist auf jeden Fall ein Fokus, aber man darf nicht vergessen, das betrifft natürlich in allererster Linie die einheimischen Medien.
Ja, schauen wir darauf. Innenpolitisch gilt der Druck in Belarus ja schon seit langem als sehr hoch. Wie sieht es da aus für die einheimischen Medien?
Also man muss sagen, die gesamte Lage, wer sich irgendwie kritisch äußert in Belarus in Bezug auf die Regierung, der muss einfach damit rechnen, verhaftet zu werden, ins Gefängnis zu kommen. Seit 2020, also seit der gefälschten Präsidentschaftswahl, sind das 35.000 Menschen, die in Haft gewesen sind oder auch immer noch sind. Es gibt fast 1.400 politische Gefangene und zu denen muss man zum Beispiel eben auch die Chefredakteurin von Tutbai, das ist das ehemalige größte unabhängige Online-Portal von Belarus, zählen und auch die Generaldirektorin Ludmila Tschekina und eben Marina Solotova. Die beiden waren die führenden Köpfe dieses Online-Portals und sind im vorigen Jahr zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie Belarus selber mit Desinformation und Propaganda arbeitet, da muss man sagen, da folgt es also wirklich auch in dieser Hinsicht eindeutig dem Vorbild Russland. Und es gibt einen Politologen, Valeri Kabalevich, ein unabhängiger Politologe, der sagt, dass Lukaschenko mit dieser ganzen Vorgehensweise, auch mit dieser kriegerischen Rhetorik, vor allem dem Kreml gefallen möchte, um zusätzliche Mittel für seinen Kampf gegen die angeblich gemeinsame westliche Bedrohung zu bekommen. Und da gibt es zum Beispiel Lügen, gerade erst in der vorigen Woche, dass Belarus behauptet, Litauen habe Drohnenangriffe auf Minsk geflogen oder dass in Belarus die Opposition einen Bezirk im Westen einnehmen wolle und dann NATO-Truppen dort stationieren wolle. Und das, was man eben dann den unabhängigen Medien unterstellt, dass sie diejenigen sind, die Sicherheit von Belarus bedrohen, das ist eben eine solche Umkehrung, wie wir sie auch von Russland kennen.
Wie Belarus gegen freie Medien aus Aus- und Inland vorgeht. Deutschlandfunk Osteuropa-Expertin Sabine Adler war das, aufgezeichnet kurz vor der Sendung. Schlechte Nachrichten aus der Zeitungsbranche. In den vergangenen Wochen haben die sich mal wieder gehäuft. Wochen, in denen Zeitungsverlage nach und nach große Sparrunden und Einschnitte angekündigt haben. Ganz aktuell etwa erneut wieder beim Kölner Stadtanzeiger. Der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger hatte deshalb in der Vergangenheit bereits das große Zeitungssterben vorausgesagt. Vor allem im Lokalen. Von Nachrichtenwüsten war da die Rede. Bis Ende 2025 bereits, warnte der BDZV, könnten nur noch knapp 60% der Städte und Gemeinden in Deutschland eine Lokalausgabe oder lokale Tageszeitung haben. Welche Auswirkungen das wiederum haben könnte, das wurde hierzulande bislang wenig erforscht. Umso mehr Beachtung fand zuletzt die Masterarbeit eines jungen Politikwissenschaftlers in Stuttgart, die zum Schluss kommt, wo es keine Lokalzeitung mehr gibt, wählen Menschen tendenziell mehr AfD. Katharina Thoms.
Vor ein paar Tagen lag in vielen Briefkästen in Baden-Württemberg das BW-Journal. Anscheinend ein offizielles Blättle, wie man im Schwäbischen sagt. Eine schmale Zeitung mit Landeswappen und Farben im Titel, schwarz-gelb. Es ging um hohe Lebensmittelpreise, teure Sanierungen bei Heizungen oder wie es dort hieß.
Der Heizhammer kommt. Restaurantbesuche werden unbezahlbar.
Dahinter steckte die AfD. Dass die Zeitung von der AfD-Landtagsfraktion kam, wird erst auf den zweiten Blick erkennbar. anderthalb Monate vor den Kommunal- und Europawahlen auch ein Weg zu wirken, wo Lokalblätter auf dem Rückzug sind. Denn längst gibt es auch in Baden-Württemberg nicht mehr überall eine Lokalausgabe. Maxim Flößer hat deshalb für seine Masterarbeit an der Universität Stuttgart untersucht, was löst das politisch aus. Denn Lokalzeitungen seien wichtig für die Demokratie.
Sie schaffen Öffentlichkeit, sie bringen Themen ans Licht, die natürlich auch beschreiben, was in meinem Ort passiert. Und dadurch zeigen Studien, dass die Menschen dann demokratiezufriedener sind. Das heißt, sie fühlen sich eher mitgenommen, sie fühlen sich auch untereinander verknüpfter.
Das haben vor allem Studien aus den USA zu Nachrichtenwüsten gezeigt. In Baden-Württemberg hat nach Flößers Erhebungen fast jede sechste Gemeinde keine eigene lokale Berichterstattung mehr, eine eigene Zeitung oder zumindest einen Lokalteil. Seine Annahme: Diese Regionen tendieren eher dazu, populistische Parteien, konkret die AfD, zu wählen.
Wenn man sich dann anguckt, wodurch sich die Wählerinnen und Wähler von populistischen Parteien auszeichnen, dann sehen wir eben, dass sie sich genau durch die Faktoren auszeichnen, die Lokaljournalismus eben beeinflusst. Sie haben weniger Wissen über die Politik, sie sind unzufriedener mit der gesamten Demokratie, aber auch mit der Gesellschaft.
Für seine Studie hat der 28-Jährige die Ergebnisse der vergangenen Landtagswahl vor 3 Jahren als Folie herangezogen. Das Ergebnis? Gemeinden ohne Lokalzeitung haben im Schnitt zu 12% AfD gewählt, Gemeinden mit einer Lokalausgabe nur zu 10,5%, also weniger.
Es ist erstmal signifikant, weil es in der Gesamtsumme einen Unterschied macht,
sagt der Politikwissenschaftler. Auch sein betreuender Professor André Bechtiger, Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften an der Uni Stuttgart, hat die Arbeit gelobt, weil Flößer sich nicht nur mit diesem einen Zusammenhang zufrieden gibt. Er untersucht auch den Einfluss anderer Faktoren, Migration, Wirtschaftskraft, Arbeitslosigkeit.
Die Arbeitslosigkeit hat durch alle Modelle hinweg einen statistisch signifikanten Einfluss. Das ist auch erstmal nicht überraschend. Die sind einfach unzufrieden.
Wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte in einer Gemeinde leben, habe laut seiner Untersuchung kaum Einfluss aufs Wahlergebnis. Klar bleibt aber, auch wenn andere Faktoren mit angeguckt werden, der Einfluss einer Lokalzeitung bleibt relevant.
Der Prozentpunkteunterschied von 1,6 Prozentpunkten ist nicht riesig. Aber es zeigt uns eben auf einer ersten Indizienebene, dass die Lokalzeitungen ein eigenständiger Faktor sind. Lokalzeitungen haben also einen eigenständigen Einfluss darauf, wie die Menschen wählen.
Flößer hat händisch über Online-Recherche für jede der 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg die Abdeckung durch eine Tageszeitung überprüft.
In mühsamer Handarbeit über, ich glaube, 2,5 Monate lang. Kann es nicht empfehlen an der Stelle.
Er weist selbst darauf hin, dass es kleinere Ungenauigkeiten geben kann und seine Arbeit nur ein Anfang ist.
Dadurch, dass es eben eine Masterarbeit ist, habe ich nicht die finanziellen Mittel wie ein Forschungsinstitut oder ein Verlagshaus, mir wirklich flächendeckend, punktuell, genau passend anzuschauen, wie viele Lokalzeitungen gibt es wirklich, wie häufig lesen die Menschen Lokalzeitungen, wie lange lesen sie die Lokalzeitung.
Und wie könnte man junge Menschen erreichen, die wohl selten eine Tageszeitung in der Hand haben? Flößer arbeitet auch als Journalist. Ob er selbst weiter über Journalismus forschen oder lieber berichten will, das hat er noch nicht endgültig entschieden.
Berichtet Katharina Thoms. Der Gott der Landminen und Amoretten in Netzen. Zwei Bücher mit Gedichten zwischen Homs, Berlin und Leipzig. Und gleich nach dem Nachrichtenthema hier bei uns im Büchermarkt. Morgen um diese Uhrzeit ein Spezial der Corso-Kollegen. Und mehr Medienthemen gibt es dann wieder am Donnerstag. Das war Medias Res für heute mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei bleiben. Musik.